und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute, wie so oft an meiner Seite, der Jung-Europa-Verlagsautor Volker Zierke. Volker, ich grüße dich.
Hallo.
Und ebenfalls hier Mikrofon, das bin ich, Philipp Stein, der Verlagsleiter. Volker, wir sprechen heute über einen Film. Wer mag es glauben, wir sprechen mal wieder über einen Film. Und zwar über einen, von dem sich viele unserer Zuhörer gewünscht haben, dass wir ihn besprechen mögen. Es geht um Peaky Blinders, The Immortal Man. Lass uns vielleicht gleich mal ganz unkonventionell einsteigen. Denn die Kritiken zu diesem Film, lieber Volker, sind ja doch sehr verschieden.
Ja.
Du hast ihn schon gesehen, wie wir alle auf Netflix selbstverständlich. Denn es ist eine Produktion, die die auf Netflix ausgestrahlt wurde. Wir kommen gleich noch dazu. Wie hat der Film dir gefallen?
Tja, also wenn man einen Peaky Blinders-Film erwartet, dann ist es ein Peaky Blinders-Film. Und
ja,
das ist nicht mehr und nicht weniger. Es ist, das ist, denke ich, auch die Intention dahinter gewesen, die Serie abzuschließen.
Ja.
Und das haben sie gemacht. Es wird niemanden überraschen.
Mhm.
Und wer die Serie mochte, der wird, glaube ich, auch den Film mögen. Und wer die Serie schon nicht mochte, der wird auch diesen Film nicht mögen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber
ja,
es ist jetzt, es ist ja eine prinzipielle Frage mit Serienabschlüssen. Mhm. Also hätte man Two and a Half Men eigentlich beenden müssen, nachdem Charlie Sheen raus war.
Mhm.
Haben sie nicht gemacht und die Staffeln danach kennt kein Mensch mehr. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich.
Wir kennen das Drama um How I Met Your Mother, das auch ähnlich gescheitert ist beim Versuch, diesen Spannungsbogen, der über, weiß ich nicht, 10 Staffeln aufgebaut wurde oder 8, zu beenden. Das hat nicht funktioniert. Scrubs, 1000 Serien haben dieses Problem. Lost zum Beispiel auch.
Game of Thrones natürlich auch, ne?
Genau,
die
auch
praktisch
desaströse
so eine,
letzte Staffel.
Ja, die hatten ja praktisch eine richtige Story nochmal aufgebaut und ganz viele Fans waren ja massiv enttäuscht von.
Ja, und das ist eben die Schwierigkeit, so eine Serie nach Jahren, wo das natürlich auch allen Leuten, die das mögen, ans Herz gewachsen ist, das zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen.
Also wir, Volker, wir hatten ja in Sendung 53, wir dürften heute bei, was, 195 oder so stehen, 194, wenn die hier erscheint. Wir hatten in Sendung 53, die heißt Oswald Mosley und die Peaky Blinders, über Staffel 6 gesprochen. Das war also die letzte Staffel, die erschienen ist und von der man dachte, dass das sozusagen das Ende der Serie markiert.
Mhm.
Wir hatten natürlich vor allem darüber gesprochen, weil eben Oswald Mosley aufgetaucht ist. Ist eine, glaube ich, der Mitford-Schwestern aufgetaucht.
Ja.
Also es ging dann plötzlich in dieser, ja, ich sag mal, vermeintlich unpolitischen Serie, in der es um Coolness, um Gangster, um Gewalt, Alkohol und Krimi auch geht, wurde es plötzlich so ein bisschen politisch. Und viele Fans der Serie, auch von rechts, die es natürlich gab, und ich glaube, wir beide, na gut, wir würden uns wohl nicht als Fans bezeichnen, aber auch wir beide haben die Serie, glaube ich, durchaus genossen. Wir hatten ja dann auch so ein bisschen die Sorge vor dieser Staffel 6, dass diese Politik die Serie jetzt kaputt macht.
Hm.
Oswald Mosley taucht, wie gesagt, auf, der Faschismus taucht auf, der Nationalsozialismus ist ein Thema. Und wir hatten eben diese 6. Staffel besprochen. Und wer das anhören möchte, findet das natürlich im Archiv. Wie gesagt, Sendung 53. Und dann war die Sendung vorbei. Und ich glaube, im Jahr 24 müsste es gewesen sein, hat dann Netflix praktisch diesen Film angekündigt.
Hm.
Ist also schon ungefähr 2 Jahre her, seit er angekündigt wurde. Und wir alle haben uns so ein bisschen gefragt, was wird denn das jetzt? Ist ja mittlerweile nicht mehr unüblich, so eine Serie mit einem Film zu beenden. Ich denke hier zum Beispiel auch an Breaking Bad, wo es ja dann auch noch mal diesen Film hinterher gab, ne?
Also, den habe ich nie angeschaut.
Aber das ist, glaube ich, ich müsste jetzt lügen und ich möchte mich eigentlich auch vor der Filmgemeinde jetzt nicht blamieren, aber es gab auf jeden Fall ja noch diesen Breaking Bad Film, der hinterher kam. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, jetzt nicht aus dem FF, ob der die Serie nochmal abgeschlossen hat oder wie das dann lief.
Es also geht Breaking Bad hat auf jeden Fall ein normales Ende.
Ja, und es gibt dann ja aber um den Jesse Pinkman, also es gibt dann noch einen Film, der hinterher kam, wo Jesse Pinkman auch mitspielt und so weiter.
Aha.
Gut, Lirum Larum, Peaky Blinders, ich glaube, wir brauchen das nicht in extenso wiederholen. Der Originaltitel ist Peaky Blinders Gangs of Birmingham,
mhm.
Spielt also in Birmingham, in einer englischen Großstadt, ich glaube sogar der zweitgrößten nach London. Die ist gestartet am 12. September 2013 und dann am 2. Juni 2014 in Deutschland. und hat 6 Staffeln mit insgesamt 36 Episoden hervorgebracht. Und wie gesagt, das Ende der Serie war in 2022. Wir hatten dann unsere Episode aufgenommen und dann gab es eben schon Gerüchte um diesen Film. Und Volker, gehen wir mal direkt so ein bisschen rein. Die Serie spielt ja in den 1920er und in den frühen 1930er Jahren.
Ja.
So. Und der Film macht ja jetzt zunächst direkt zu Beginn, also gleich in der allerersten Szene, einen ziemlichen Zeitsprung. Wir befinden uns nämlich im Jahr 1940.
Ja.
Das bedeutet, ja, wie das hin und wieder auch Sitte in Filmen ist oder in Filmfortsetzungen, wir befinden uns, ja, ich weiß nicht wie viele Jahre später, aber der ganze Film versetzt das Szenario plötzlich aus den, ja, Nachwehen gewissermaßen des Ersten Weltkriegs, auch Flandern und die Kriegserfahrungen der ja, englischen Einheiten sind ja immer wieder Thema in der Serie, verlegt den Film jetzt plötzlich mitten in den Zweiten Weltkrieg oder das Universum Peaky Blinders mitten in den Zweiten Weltkrieg. Ist das aus deiner Sicht gelungen, dieser Zeitsprung gleich zu Beginn?
Ich habe den nicht wirklich als Bruch jetzt wahrgenommen. Mhm. Also die Ästhetik ist natürlich weitestgehend dieselbe geblieben und die war auch, muss man fairerweise sagen, auch bei den frühen Serienteilen ja nicht wirklich detailgetreu. Also die war schon immer eine sehr stilisierte Vergangenheit, was auch ja der Film sehr intensiv als Stilmittel nutzt, ist ja zeitgenössische Rockmusik einzuspielen, während in irgendwelchen Szenen was passiert.
Stichwort erste Szene im Film ja auch.
Genau, und das ist jetzt, schließt nahtlos an. Und ich glaube, wer jetzt da nicht zu tief in der Materie drin ist, wird da auch keinen großen Unterschied jetzt bemerken. Außer natürlich, dass halt natürlich die Figuren gereift sind, beziehungsweise zahlreiche Figuren aus der Serie auch schon längst verschwunden oder tot sind.
Ja, interessant ist ja zunächst erstmal, dass man trotzdem auf so die Kerncrew, Cillian Murphy vor allem natürlich als Thomas bzw. Tommy Shelby zurückgreifen kann im Film. Wir haben es ja auch durchaus schon erlebt, du hast Two and a Half Menschen angesprochen, dass man eine Serie oder eine Serie als Film weiterführt und auf die Protagonisten nicht mehr zurückgreifen kann, wo man plötzlich andere Schauspieler vorfindet. Wir haben, wie heißt es, Sophie Rundle, glaube ich, als Ada Shelby, als Schwester, die relativ prominent ist, die wieder vorkommt. Wir haben einige dieser Randfiguren, die wir aus der Serie auch kennen, die wieder dabei sind. Und wir haben natürlich auch ein bisschen neue Besetzung. Lass uns aber, so wie wir es üblicherweise machen, erstmal so ein bisschen drauf eingehen, worum geht's im Film. Ich kann mich nur wiederholen, also wer sich für die Serie interessiert, für diese 6 Staffeln, der kann unsere Sendung 53 gerne nachhören und der kann sich auch anderweitig informieren. Wir setzen jetzt Volker mal voraus, dass die meisten Zuhörer schon wissen, worum es in Peaky Blinders grundsätzlich geht und wir jetzt nicht mehr erklären müssen, wer die Peaky Blinders sind. Ja. Okay, wir befinden uns also, ich glaube, im November 1940. Es findet eine Bombardierung statt in Birmingham. Und wie geht's dann los? Oder wie startet der Film?
Naja, diese Small Heath, das ist ja der Stadtteil in Birmingham, in dem die alten Peaky Blinders-Teile oder Serienteile immer gespielt hatten, wird schwer bombardiert. Das ist eine Rüstungsfabrik jetzt, die bei einem Volltreffer explodiert.
Richtig, ja.
Das hatte sich ja über die letzten Staffeln ja schon so angedeutet, dass ja die Shelbys keine Familie von Kleinkriminellen mehr ist, sondern ja eigentlich eine Magnatenfamilie, die Geschäfte jetzt legal führt und nicht mehr in Form eines Mafiastaates. Und auch diese Waffenfirma gehört den Shelbys. Und muss sie das jetzt erstmal anrechnen lassen, weil nach dieser Zerstörung sind auch zahlreiche Arbeiterinnen darin umgekommen. Muss Ada die Verantwortung übernehmen für diesen Schicksalsschlag sozusagen, weil Thomas Shelby nicht da ist.
Ja, man darf vielleicht einwerfen, dass in der 6. Staffel müsste es gewesen sein, Thomas Shelby ja zum Abgeordneten dieses Stadtteils gewählt wurde. Man sagt mal irgendwie so eine Art Direktkandidat, wenn man so will. Und seine Schwester ihm praktisch dann nachgefolgt ist. Also sie ist zum Beginn des Films sozusagen die zuständige Abgeordnete für Small Heath, für diesen dieses Arbeiterviertel.
Ja.
Und genau, wie du sagst, sie muss praktisch jetzt das ausbaden, was nämlich Thomas Shelbys Sohn Duke dort fabriziert, wenn man so will.
Ja, den Sohn kennt man aus der Serie nicht. Das wird sozusagen hinterher erklärt, dass er 1914, bevor er nach Flandern in den Ersten Weltkrieg gegangen ist, eine Affäre hatte. Mhm. Und aus dieser Affäre mit einer Zigeunerin ist Duke entstanden, der in dem Vakuum, das dann Shelby, das eben in der sechsten Staffel sich nicht angedeutet hat, aber er zieht sich dann sozusagen zurück aufs Land, will ein Buch schreiben. Und in dieses Vakuum von Kriminalität stößt eben der Duke, der den Laden im Prinzip führt wie Tommy Shelby in der ersten Staffel. Also ja, kriminell und hauptsächlich mit grober Gewalt.
Genau, und es gibt ja das Garrison, das ist gewissermaßen der alte Pub der Peaky Blinders, der findet natürlich auch statt. Das ist sozusagen jetzt eben in der Hand, wie du sagst, vom Sohn Duke. Und da finden wir uns sozusagen wieder. Also wir finden uns wieder, dass diese Fabrik bombardiert wird, dass natürlich die Bevölkerung aufgeregt ist, traurig ist, dass dort Grenzen niedergelegt werden, dass es so eine Kondolenz und so weiter gibt. Und dann taucht Duke Shelby, der raubbeinige Sohn von Tommy, der ja, wie wir später erfahren, in diesem Viertel eine Legende gewissermaßen ist. Ja. Obwohl er ein Gangster war und vielleicht auch ist, dort ja begrüßt wird wie der König. Wir werden auf das Thema des Königs vielleicht noch zu sprechen kommen. Und sein Sohn ist im Gegensatz zu ihm am Ende zumindest dieser sechsten Staffel nicht sonderlich beliebt. Also dieser Duke.
Der kommt doch in der sechsten Staffel gar nicht vor.
Nein, Thomas Shelby ist am Ende der sechsten Staffel beliebt in seinem Viertel.
Ach so, also ja.
Thomas Shelby ist vom, darauf will ich hinaus, Thomas Shelby ist vom Gangster, der sicherlich in diesem Viertel in der ersten Staffel auch nicht sonderlich beliebt war, gewachsen zum Parlamentarier am Ende und zum Magnaten, wie du es genannt hast, und ist ja praktisch wie so eine Art Held des Viertels. Und der Sohn, und das ist ja ganz spannend, der Sohn Duke tritt eben nicht in seine Fußstapfen als, ja, wie soll man sagen, mildtätiger Nachfolger und Verwalter, sondern er scheint in diesem Viertel mehr oder minder verhasst zu sein. Also als Thomas Shelby später dort auftaucht, tun die Leute ja beinahe so, als sei er endlich zurückgekehrt, um seinen raubbeinigen Sohn abzulösen.
Ja, weil das finde ich schon sehr interessant. Gewalttätige Schreckensherrschaft sozusagen führt und natürlich ausschließlich an Gewinn interessiert ist. Also zum Beispiel nach dieser Bombardierung, dass der Waffenfabrik dann die Überreste auch noch ausrauben lässt und die Anwohner ihn da auch konfrontieren, was es denn jetzt soll, wo die Leute das doch an der Front benötigen würden, die Waffen.
Genau, und die Anwohner haben sich praktisch in den letzten Jahrzehnten in Birmingham, in Small Heath und der Stadt generell arrangiert damit, dass sozusagen Gangster mitunter den Staat ersetzen und eigene Regeln erlassen, aber halt Regeln, die für die Bewohner gewissermaßen nachvollziehbar sind oder waren. Also Thomas Shelby stand auch immer über dem Gesetz, wurde aber vermutlich, und so deuten es zumindest die letzten Staffeln an und auch die Tatsache, dass er zum Parlamentarier wird, den man irgendwie immer noch als gefährlich, aber gerecht wahrgenommen hat. Und dieser Sohn, dieser Duke, der ist das eben nicht. Der wird eben als vollkommen skrupelloser Mensch wahrgenommen, der noch die eigenen Landsleute ausraubt. Und so startet praktisch ja eigentlich der Film, dass wir erfahren, wir sind im Krieg, England wird bombardiert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer vielleicht auch eine Überraschung ist, dass England bombardiert wurde von Deutschland. Also wir haben einen schweren Schaden in der Stadt Birmingham und das zieht sich ja durch den Film auch durch.
Naja, womit der Film ja eigentlich startet, ist ja mit einem Konzentrationslager, in dem britisches Falschgeld gedruckt wird. Und daran wird ja auch sozusagen diese Grundkonstante in dem Charakter von Duke dargestellt, dass er eben bereit ist, dieses Falschgeld in England zu verteilen. Weil die Idee der Nazis, der Deutschen ist, das United Kingdom mit Falschgeld zu fluten, also mehreren Millionen Pounds und eine künstliche Inflation dadurch herbeizuführen und was die Wirtschaft des Landes zusammenbrechen ließe. Und dafür haben sie eine Art Mittelsmann in England, der wird gespielt von jemandem, den man aus zum Beispiel aus The Hateful Eight kennt, Tim Roth heißt er.
John Beckett heißt er im Film.
Genau, und der ist sozusagen die deutsche Marionette, kann man sagen.
Ja,
und der nimmt Kontakt mit dem Duke auf und bittet ihn mit seiner Organisation, also den Peaky Blinders im weitesten Sinne, dieses Geld in England zu verteilen. Und weil er natürlich ein Interesse hat in diesem Nachkriegsregime, wo natürlich der Tim Ross-Charakter sich dann sehen wird als neuer Zampano, eine bevorzugte Rolle zu spielen und wie das halt bei solchen Filmen immer ist, dann spielen alle ein doppeltes Spiel. Ne?
Genau.
Also ja. Der Duke, bei dem weiß man nicht, ob er wirklich vorhat, dem ja, der deutschen Marionette nicht auch zu hintergehen, und andersrum weiß man auch nicht bei der Marionette, was er eigentlich im Spiel hat, weil er sehr skrupellos wirkt.
Wie vieles in dieser Serie und auch in dem Film hat das ja eine reale Vorlage. Also die Bombardierung dieser Fabrik, die hat es ja in der Tat wirklich gegeben. Das erfahren wir ja im Abspann des Films. Ganz am Ende, nachdem die Namen durchgelaufen sind, erfahren wir, dass der Film sozusagen diesem, ja, den Toten dieser Bombardierung gewidmet ist. Und auch diese Aktion mit dem Falschgeld, und das wusste ich in der Tat nicht, muss ich gestehen, hat ja eine reale Vorlage. Ne? Die Aktion ja. Bernhard, ich habe das vorher, muss man fairerweise sagen, einfach gegoogelt und rausgeschrieben. Die fand jedoch im Jahr 1942 statt, nicht im Jahr 1940. Also da hat man ein bisschen was sozusagen zusammengelegt. Beziehungsweise es gab auch 1939 bereits die Aktion Andreas. Die war aber lange nicht so groß wie diese Aktion, die im Film jetzt dargestellt wird. Das bedeutet, es war tatsächlich so, dass die Deutschen englische Pfund sozusagen hergestellt haben und damit auch den Markt fluten wollten und es teilweise auch getan haben. Also Es ist tatsächlich keine Erfindung des Films, und ich muss, wie gesagt, gestehen, dass ich das in der Form oder in dem Ausmaß nicht wusste. Und ich habe da, das ist, glaube ich, ganz interessant, von der englischen Bank, also die englische Banken haben im Jahr 2003 eingeräumt, dass diese Falschgeldaktion tatsächlich ein Problem für die Stabilität des Pfunds in der Kriegszeit war. Also da gab es, weiß ich nicht, irgendein Interview oder irgendwas, und da haben die eingeräumt, viele Jahre später halt eben, dass das tatsächlich mitunter eine erfolgreiche Aktion der Deutschen war, die also im Krieg Großbritannien in der Tat Probleme gemacht hat. Und finde ich ganz interessant, dass Peaky Blinders hier wieder auf ein Motiv oder ein historisches Ereignis hinweist, dass es mehr oder minder so auch gegeben hat. Und finde ich eigentlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, als Grundidee für diesen Film ganz interessant mit dem Geld.
Es ist nicht verkehrt, ja. Also es ist ein interessanter Teilaspekt. Und es macht erstmal Sinn, dass man das sozusagen über jemanden wie die Peaky Blinders vielleicht ins Land schleusen würde.
Ja, wir hatten das in einer anderen Episode, ich glaube mit Benedikt, dass es ja in Italien wiederum so war, dass Mussolini die Mafia bekämpft hat.
Ja.
Also dass es da einen Widerstreit gab zwischen Staat und organisierter Kriminalität. Hier in Großbritannien, ganz in der Anglo-Tradition, ist es so, dass dieser John Beckett, wie du sagst, die Marionette der Deutschen, ja direkt auf Duke, auf den Sohn von Tommy, zugeht und sagt, also das ist ja dann praktisch wie so ein Ersatzverhältnis zwischen Vater und Sohn.
Ja, wobei natürlich das kein ideologisches Ding ist. Also,
nein, null.
Man könnte ja auch genauso gut sagen, dass, wenn das ein realistischer Film wäre, was es natürlich nicht ist, dass es dann natürlich nach dem Erfolg dieser Aktion sicherlich zu Streitigkeiten zwischen diesen beiden Partnern gekommen wäre, weil ein autoritärer Staat natürlich so mafiöse Strukturen eigentlich nicht erlauben kann.
Genau, wichtig für unsere Episode oder für den Fortgang sozusagen dieser Story ist eben, es gibt eine deutsche Marionette, der selber Engländer ist, der praktisch damit beauftragt ist, dieses Falschgeld in Umlauf zu bringen. Dafür sucht er sich Duke aus, den Sohn von Thomas Shelby. Und das müssen wir vielleicht jetzt endlich auch dazu sagen oder nochmal konkreter ausführen, Volker, der sich nach dem Tod seiner Tochter Ruby und generell dem Verlust seiner Familie in großen Teilen zurückgezogen hat auf so eine Art Landsitz. Wo er mit einem seiner Zigeuner-Untergebenen, einem seiner ältesten Freunde, ich weiß gar nicht, ob es Verwandtschaft ist, das weiß man ja an dieser Serie immer nicht so genau.
Ja, Johnny Dawkes ist
das
Bindeglied sozusagen, glaube ich, zu den Lees, zu den Zigeunern.
Stimmt, richtig, das erfahren wir in einer der frühen Episoden, glaube ich.
In der ersten, ja.
Genau, und der ist praktisch wie so eine Art, Aufpasser, Haushälter, Freund, weiß man nicht, gute Seele des Hauses gewissermaßen, und du hast es bereits gesagt, Thomas schreibt an seinen Memoiren, kann man eigentlich sagen, er versucht sein Leben aufzuschreiben und ist effektiv eigentlich auf Deutsch gesagt vollkommen am Ende. Ne? Wir erfahren, dass Arthur tot ist, sein Bruder, mit dem er ja sozusagen in der Serie seine ganzen Eskapaden durchgestanden hat, und er ist ja, kann man sagen, verrückt, würde man eigentlich nicht sagen. Aber er sagt im Film immer wieder, nach dem Tod von Arthur sei in seinem Kopf eine Tür aufgegangen und er sieht Geister. Also das ist ein ganz zentrales Thema dieses Films, dass Thomas Shelby, der auch in der Serie immer schon Dinge sehen konnte, das spielt ja mit dieser, ich sag mal, Zigeunermystik gewissermaßen und dem Übernatürlichen, dass er überall Geister sieht. Also er lebt trotz eben Johnny Dogs mehr oder minder alleine auf diesem riesigen Landgut und sieht überall seine verstorbene Familie rumgeistern. Und schreibt halt an diesen Memoiren, ist weiter, da kann man sagen, drogensüchtig eigentlich, durch seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg und weigert sich beharrlich, trotz dem Besuch seiner Schwester und auch ja, anderen Avancen sozusagen zurückzukehren in die alte Welt, nach Birmingham und seinen Platz einzunehmen, wenn man so will, seinen alten Platz wieder zu besetzen. Und das ist sozusagen die Situation, die wir vorfinden.
Fängt an wie jeder Arnold Schwarzenegger-Film.
Ja, die Rückkehr des Königs sozusagen. Das ist ja auch so ein großes Thema. Und dann kehrt er ja aber doch zurück nach Birmingham.
Ja, weil ihn auch ein neuer Charakter, nämlich die Schwester derjenigen Frau, mit der er Duke gezeugt hatte, zu Hause aufsucht und ihm sagt, er soll mal wieder zurückkommen.
Kanntest du die Schauspielerin?
Ja klar, die ist ja die aus Dune.
Aus Dune und aus Silo.
Silo?
Silo, ja. Eine Serie.
Nicht gesehen.
Wirklich?
Hab ich noch nie gehört.
Ist mega gut.
Aha.
Kann ich nur empfehlen. War ein Tipp von Simon Kaupert.
Oh.
Ja. Oh, jedenfalls fand ich sehr interessant. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, woher kennst du sie? Genau, aus Dune, vor allem aus Dune. Und sie überzeugt ihn ja mit was natürlich, Volker, mit sexuellen Gefälligkeiten gewissermaßen, zurückzukehren. Ist das an der Stelle, weil du auch so ein bisschen abfällig gerade gelacht hast, ist das ein bisschen zu plump, diese Rückkehr von Thomas Shelby ins Leben in Birmingham?
Also grundsätzlich hat natürlich dieser Plot das Problem, dass man diesen den Charakter, der gespielt wird von Rebecca Ferguson, nicht in der Serie existiert. Das heißt, es wird halt diese Mutter von Duke aus dem Hut gezaubert, wie auch Duke aus dem Hut gezaubert wird. Und jetzt wird auch noch seine Schwester, also die Schwester von ihr, aus dem Hut gezaubert, die natürlich genau gleich aussieht, weil es sind Zwillinge. So. Aber dadurch, dass diese ganze Thomas Shelby Episode, ich ziehe mich zurück, habe keinen Bock mehr und ich sehe nur noch Geister, hatte schon irgendwie was Gutes, dass er jetzt plötzlich sie sieht und dahinter natürlich auch gleich die Schwester sieht, die Tote, die Mutter von Duke eben. Das fand ich dahingehend schon gut. Ich dachte nur, dass er ein bisschen länger braucht, um sich überzeugen zu lassen und dass es da auf diesem Landgut dann ein bisschen länger hin und her geht, wie das ja in jedem guten Arnold Schwarzenegger-Film auch immer ewig braucht, bis er dann mal wirklich sagt, jetzt reicht's aber und dann den Raketenwerfer wieder auspackt. Ging es dann ja doch relativ schnell. Und natürlich der Charakter, die Zigeunerin, spielt natürlich auch ein doppeltes Spiel. Wie alle.
Ja, lass uns auf diesen Punkt mal eingehen, denn ich denke, der ein oder andere rechte Zuschauer wird vielleicht in dieser ganzen sogenannten Zigeunerkomponente vielleicht auch was Politisches erkennen wollen. Lass uns das erstmal klarstellen. Ich habe ich habe den Film gestern Abend erst gesehen und habe mir darüber durchaus noch ein bisschen den Kopf zerbrochen. Also die Shelby-Familie stammt ja ab, also im Film ist immer die Rede von Gypsies. In Deutschland würde man einfach Zigeuner sagen. So, wenn man jetzt an Zigeuner denkt, vom Begriff her, dann denke ich an kleine, bräunliche Menschen in komischen Gewändern.
Ja,
die irgendwie fragen, ob man zu Hause ein altes Fahrrad hat, was auf den Schrott kann oder so.
Ja.
Jetzt finden wir in der Serie Charaktere vor, die vermutlich abstammungstechnisch vermutlich eher nicht aus dieser Richtung kommen, die aber praktisch eine Zigeunersippe, und so wird es ja auch immer wieder gesagt, also es ist ja ein zentrales Element dieser Serie, und wenn wir jetzt erstmal von der Serie sprechen, nicht vom Film, die Familienbande. Und im Film geht es ja weiter, dass Ada Shelby zum Beispiel zu Duke sagt, der Unterschied von dir zu Tommy ist, Tommy hatte immer seine Familie.
Ja.
Und das Thema Familie und auch erweiterte Familie, also so entfernteste Sippe, du hast schon genannt, die Lees, diese taktischen Hochzeiten sozusagen unter diesen Zigeuner-Clans und so weiter, das ist extrem präsent. Auch wenn es immer, ich sag mal, ambivalent dargestellt wird, also manchmal positiv, manchmal negativ, denn es gibt ja auch Verwandte, die sich dort betrügen und umbringen wollen. Ja, ja. Oder miteinander schlafen. Und man redet da immer nur von Gypsies. Und der ein oder andere wird sich denken, naja gut, Cillian Murphy und auch andere, Sophie Rundle und so weiter, sehen jetzt nicht unbedingt aus wie die typischen Zigeuner, die ich kenne, die irgendwie in der Innenstadt von Dortmund rumlaufen. Hm. So. Und es ist aber tatsächlich ganz interessant, dass es ja diese Irish Travelers gibt. Also so hat man das irgendwann genannt. Nannte man auch Tinker zum Beispiel. Das ist eine Fremdbeschreibung. Und es gibt auch in England, beziehungsweise im Raum von Großbritannien, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, aber Romanichal oder so. Ja, also das ist ein feststehender Begriff.
Okay.
Das bedeutet, es gibt in Großbritannien eine Tradition von Gypsies sozusagen, die seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren in dieser Region leben und die wohl auch, so weiß es das Internet, abstammungstechnisch ein wenig anders geartet sind als diese Ostzigeuner. Ja, bedeutet, es gibt in der Tat auch Gypsies, die anders aussehen. Gut, das klingt jetzt erstmal zunächst vollkommen banal und ich möchte jetzt auch keinen Kurs für Rassenkunde hier aufmachen. Ich will nur sagen, die Darstellung von so, ich sag mal, in der englischen Gesellschaft mehr oder minder verwurzelten Zigeunerfamilien, die auch optisch anders aussehen als das, was wir jetzt aus NRW kennen, das ist tatsächlich nicht ganz unrealistisch. Und dass die sozusagen mitunter auch einen anderen Lebensstil pflegen, in die Gesellschaft anders integriert sind und sich auch mit der englischen, irischen, schottischen und so weiter Stammbevölkerung vermehrt und gemischt haben, ist tatsächlich eine Sache, die durchaus stattfand und die man, die nicht so sonderlich unrealistisch ist. Die Serie selbst macht da natürlich diverse Fehler und vermischt die Dinge auch. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch Szenen in der Serie selbst, vor allem im Originalton, wo sie dann Rumänisch sprechen. Oder irgendwelche komischen Dialekte sprechen, die überhaupt nicht dazu passen. Das heißt, man hat da auch seitens, sag ich mal, der Regie oder wer auch immer das dort gemacht hat, gewisse Fehler gemacht. Aber, und das ist, wie gesagt, vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer doch relevant, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen diesen Irish Travelers, beziehungsweise Tinker oder wie auch immer man sie nennen möchte, und halt beispielsweise den klassischen Zigeunern, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, die man aus der Innenstadt von Dortmund oder von Leverkusen oder so kennt. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, wie gesagt, weil ich das zunächst bei der Serie natürlich relativ unrealistisch fand. Ne? Also warum greift man sich jetzt einen Cillian Murphy raus und greift sich diese Geschichte raus und sagt, das sind jetzt irgendwie Nachfahren von Zigeunern? Das ist erstmal relativ unrealistisch. Ist aber tatsächlich angesichts der, sag mal, Historie von England und Großbritannien eigentlich ein Element, das ganz gut passt und wo ich jetzt persönlich zumindest nicht unterstellen würde, und jetzt komme ich zum Punkt, Volker, dass das jetzt unglaublich politisch gefärbt ist.
Nö, ich würde sagen, dass Peaky Blinders immer schon eine Serie war, die Style über Inhalt gesetzt hat, im Guten wie im Schlechten. Und deswegen für Politik da eigentlich nicht sonderlich viel Platz ist, genau wie halt auch dieser ganze Politik-Part in der sechsten Staffel ja auch eher flach abgehandelt wird.
Ja, ich finde das ganz interessant. Also ich möchte jetzt diesen Vergleich nicht unbedingt 1:1 ziehen, aber vielleicht hat man sich da halt auch so ein bisschen inspirieren lassen von diesen Familienstrukturen in Italien, Stichwort Mafia, was natürlich keine Zigeuner sind. Aber zu sagen, wir brauchen für unsere Serie oder wir brauchen für diese Story sozusagen eben auch diese Familienbande.
Ja, die Peaky Blinders gab es ja wirklich
in Birmingham. Ja, waren das auch Zigeuner?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es Iren waren oder so.
Ja, genau. Aber dass man eben sagt, für die Dramaturgie der Serie brauchen wir eben diese ganz speziellen Familienbande und können nicht sagen, das ist irgendwie eine Vorort-Familie aus England.
Ja, außerdem basiert ja, wie jede Mafia-Sendung, da hatten wir, glaube ich, auch mal eine eigene Episode
ganz dazu genau, gemacht,
hatten wir, dass dieser Gegensatz ja immer das ist, was diese Mafia-Filme herausfordert. Nämlich, du hast einerseits diese Familienstruktur und andererseits hast du diesen Mafia-Kapitalismus, der ausschließlich auf Gewinnoptimierung orientiert ist und letzten Endes natürlich auch über die Familie fährt.
Ja, der Film geht ja dann effektiv so weiter, dass Thomas Shelby zurückkehrt.
Natürlich.
Und dass er, und das ist ein relativ kurzer Teil eigentlich des Films, zusammen mit seinem Sohn Duke und der alten Peaky Blinders Gang gewissermaßen, den Faschisten sozusagen in die Speichen greift. Ne? Spoilerwarnung, sie schaffen es dann, diese Geldmenge, die eingeführt wurde ins Land über Liverpool, beziehungsweise in Liverpool zu vernichten,
ja.
Ganz am Ende des Films. Damit sind sozusagen die Faschisten gestoppt und ja, die deutsche Marionette wird selbstverständlich erschossen und stirbt. So. Jetzt könnte man ja, und ich weiß nicht, ob das ein Teil der negativen Kritik aus der rechten Sphäre sozusagen ist, das Ganze, und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, Volker, unabhängig dieser Zigeunerfrage, könnte man das ja auch politisch irgendwie lesen.
Hm.
Also zu sagen, schon in Staffel 6 kämpft gewissermaßen Thomas Shelby, derjenige, der immer Gewinn über Moral gestellt hat, kämpft jetzt plötzlich einen selbstlosen Kampf gegen den Faschisten Oswald Mosley in Staffel 6, ja. Und dann schließt der Film an und dann wird praktisch Thomas Shelby zu demjenigen, der es schafft, das Komplott des Deutschen Reiches gegen Großbritannien zu stoppen. Ist das so? Also ist das ein Film, der auch diese Geschichte erzählt, sozusagen der, ja, in Anführungszeichen, vaterlandslose Zigeuner rettet das Empire vorm Faschismus? Ist das auch so ein Theorem sozusagen der Serie und des Films oder ist das so eine Überinterpretation?
Es ist schon mit drin. Es gibt ja auch eine Stelle, wo jemand den Thomas Shelby fragt, ob er denn wüsste, dass Hitler in Deutschland drüben seinesgleichen als Zigeuner in Lager sperren lässt.
Ja.
Und er sagt, ja, er wüsste das natürlich. Das ist schon da, aber wie gesagt, es ist halt einfach wie die ganze Serie einfach mehr auf Style und Action ausgerichtet und nicht auf große Inhalte. Deswegen, du könntest jetzt, weiß ich nicht, alle Zigeuner im Film durch Juden ersetzen und die Deutschen durch Stalin oder sowas. Und es würde immer noch irgendwie hinhauen, mhm. Weißt du? Das juckt, glaube ich, niemanden so richtig. Es ist natürlich die grundsätzliche Erzählung, dass die gute Seite die Engländer und die Alliierten sozusagen sind und auf der anderen Seite sind halt die Deutschen, aber das ist jetzt auch nicht arg viel tiefgehender als, weiß ich nicht, in jedem anderen Film, der diese Schwarz-Weiß-Zeichnung hat.
Zumal ja die Deutschen als Gegner oder Feinde effektiv eigentlich nicht wirklich dargestellt werden.
Genau.
Also wir haben diese KZ-Szene ganz am Anfang, die ja auch vergleichsweise realistisch ist, weil diese Banknoten ja durchaus in diesen KZs auch gefertigt wurden.
Mhm.
Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Szene, die man extra sozusagen reingeschnitten oder komponiert hätte, um den Deutschen möglichst schlecht dastehen zu lassen. Und sonst sehen wir ja eigentlich nur diese mehr oder minder gesichtslosen Bombardierungen. Na, also den Schrecken der Bombardierung, der aber nicht wirklich irgendwie dem Deutschen jetzt sozusagen, ja, das spielt keine so besonders große Rolle. Und ich finde das eigentlich auch ganz spannend, dass man, glaube ich, diese Sache da, wenn man unbedingt möchte, durchaus schon rauslesen kann. Also zu sagen, es gibt diese Erzählung halt eben schon und es gibt da keine so besonders großen Ambivalenzen. Also dass man jetzt sozusagen da verschiedene Sichtweisen auf die ganze Sache zulässt. Aber ich glaube, man muss Peaky Blinders und mit diesem Film wird das noch mal besonders deutlich schon unterstellen, wie du es eigentlich schon gesagt hast, es geht um Style, Ästhetik, gewisse Szenen und einen gewissen Darstellungstyp und eigentlich wirklich überhaupt nicht um Politik. Ne?
Ja, es ist halt auch keine tiefgehende Serie, wo man jetzt, weiß ich nicht, mit ein bisschen philosophischem Grundwissen was reininterpretieren könnte, weil es ist einfach nicht da.
Na, im Laufe der Serie haben wir ja zum Beispiel in der Figur von Ada Shelby, die ja Kommunistin ist, beziehungsweise Sozialistin, die ihren Sohn, der ja eine ganz kurze Rolle in dem Film eben auch spielt, heulend auf seiner toten Mutter liegend, Spoiler, der wird ja nach Karl Marx benannt.
Mhm.
Und es gibt ja auch diese Konflikte in der Serie dann zwischen der Familie und ihrem ja, Mann oder Freund, ich weiß es gar nicht mehr, dem Vater jedenfalls ihres Kindes, der dann auch stirbt. Also sie wird schon als eine politische Figur dargestellt und generell wird Politik immer in dieser Serie und auch im Film genutzt, aber ich glaube mehr, um so Fraktionen klar zu machen. Also Thomas Shelby geht's ja dann darum, dass diese kommunistische Idee seiner Schwester gewissermaßen das Geschäft beschädigt und
ja.
Probleme bringt und diese Dinge. Also ich glaube, man muss ganz grundsätzlich unterstellen, dass es unterm Strich eine Serie ist und auch ein Film, der nicht versucht, mit einem Vorschlaghammer jetzt politische Botschaften reinzubringen. Ich glaube, da würde man zu weit gehen. Ne?
Es ist wie alles halt ein Vehikel, um auch die Atmosphäre dieser Zeit rüberzubringen.
Ja.
Und es ist eben so, dass zumindest die erste Staffel zum Beispiel, dass die, weiß nicht, wann spielt die, 1920 oder so?
Genau.
Da ist da natürlich viel mit Umbruch und Gewerkschaften und Streiks und Revolution liegt in der Luft und sowas. Das ist halt wie in Babylon, Berlin oder so.
Genau.
Das ist halt der Zeit geschuldet und daraus ist dann der Rest zu entwickeln. Aber es ist jetzt kein tiefgehendes Bekenntnis zur einen oder anderen Ansicht, abseits dessen natürlich, dass die Rollen für Gut und Böse halt klar verteilt sind.
Finde ich aber einen spannenden Punkt, den du ansprichst, den hatte ich für heute gar nicht auf der Agenda. Kann man die zwei Serien vergleichen?
Welche denn?
Na, Babylon Berlin und Peaky Blinders.
Ach so, ja.
Was du gerade genannt hast. Weil Babylon Berlin ist aus meiner Sicht gerade zum Ende hin dann bedeutend politischer zum Beispiel, ne?
Es ist halt deutscher, ne? Die müssen sich halt in irgendeiner Weise zu den Deutschen, den Nazis in irgendeiner Weise bekennen. Das ist ja ein Phänomen, das du in Computerspielen genauso hast, wo das vollkommen in Ordnung ist, wenn ein amerikanisches Computerspielstudio wie Call of Duty 2 halt eine Schießbude abliefert.
Ja.
Und wenn Deutsche ein Kriegsspiel machen wollen, dann ist das natürlich immer mit überlegen, wer ist gut und böse. Dann hast du so ein Spiel wie, Spec Force The Line, kennst du vielleicht von vor 10, 15 Jahren. Das ist natürlich dann auch wieder die Frage in den Raum, wer ist denn gut, wer ist böse, wurde ich nicht hinters Licht geführt. Und im Ausland sagen die einfach, hier hast eine Knarre, schieß alles um, was sich bewegt und gut ist.
Ja, wir hatten ja auch schon bei unserer Episode zu Staffel 6 das Gefühl, dass Oswald Mosley und auch Diana Mitford und so weiter hauptsächlich auch irgendwie in diese Serie eingeführt wurden, weil man aus dramaturgischen Gründen einen neuen Gegenspieler brauchte. Man brauchte eine charismatische Figur, man wollte das Ganze ein bisschen, wie würde man sagen, ein bisschen mehr spicy so machen und auch nicht aus diesem Aspekt heraus, wir wollen jetzt die Zuschauer erziehen, weil Oswald Mosley ja als eine Figur dargestellt wird, hätte man ihm nicht noch manche pathologischen Züge mit reingeschrieben, die ja mit Thomas Shelby angesichts von Charme und Ausstrahlung in der Serie ja durchaus konkurrieren kann. Und wo der ein oder andere junge Zuschauer, Stichwort American History X, ja auch auf die Idee kommen könnte, ganz cooler Typ eigentlich, ne?
Ja.
Und ich glaube, das muss man unterm Strich, und es klingt banal, aber man muss es, wie gesagt, nochmal unterstreichen, dass eben diese ganze Serie und auch der Film Peaky Blinders was ist, wo man sich meinetwegen an gewissen Dingen reiben kann, auch an dieser ganzen Romantisierung dieser ganzen Gypsy-Geschichte, die ja auch im Film nochmal, finde ich, ein ganz großes Gewicht gewinnt. Dadurch, dass ja
diese großen Feuerbestattungen und so weiter.
Die Feuerbestattung aber auch, und du hast es ja gesagt, die Rückkehrszene, wo er sozusagen sich entscheidet, trotz seines, man muss ja sagen, seines Traumas, seiner Depression, was auch immer, in seine alten Fußstapfen selber wieder reinzusteigen. Das kommt ja nicht dadurch, dass sie jetzt einfach, das haben wir ein bisschen vereinfacht dargestellt, mit ihm schläft und sagt so, du warst jetzt mal wieder mit einer Frau zusammen, sondern sie fingiert ja mehr oder minder so einen Körpertausch. Also sie sagt ja, die Mutter seines Kindes, Duke, die ja tot ist, ihre Zwillingsschwester, ist in diesem Moment in ihren Körper eingekehrt, hat den praktisch übernommen, wie ein altes Kleid, sagt sie, glaube ich. Und er schläft ja dann sozusagen nicht mit, er schläft sozusagen wieder mit der Mutter seines Kindes in dieser Szene. Und dann liest sie ja auch die Lebenslinien ab auf seiner Hand. Und sie weiß, was er am Grab von Arthur gesagt hat. Und sie weiß um diesen ominösen Schal und so weiter und so fort. Also es wird ja schon, man ist sich nicht ganz sicher, wie das gemeint ist, aber es wird schon so dargestellt, als sei diese Mystik, dieser Zauber der Gypsies auch was Reales oder zumindest irgendwie was Ernstzunehmendes. Und es wird nicht so dargestellt, als wären das Betrüger auf dem Jahrmarkt in Dortmund.
Ja.
Ja. Und da könnte man natürlich schon sagen, naja, typisch Hollywood sozusagen. Aber man muss, glaube ich, unterm Strich einfach festhalten, man kann diese ganze Geschichte um die Peaky Blinders jetzt nicht so wirklich furchtbar politisch lesen.
Nee.
Viel interessanter ist da eigentlich der Aspekt zur Unterwelt gegen Staat.
Ja, das ist natürlich was sich durch die ganze Serie zieht, ne?
Und auch durch andere Filme natürlich, ne?
Durch jede Mafia, Serie.
Wir erleben das ja auch am Anfang zum Beispiel. Du hast diese Szene beschrieben, als Duke dann auftaucht und in der zerstörten Waffenfabrik die Sachen einlädt. Da sagt ja der Polizist, das ist gleich so eine der Anfangsszenen, die Peaky Blinders tun, was immer sie tun wollen oder sowas in der Art. Also es wird auch dargestellt sozusagen, dass die Unterwelt, die Kriminalität, die Polizei gekauft hat. Und das ist ja immer wieder was auch in der Serie vorkommt. Und das ist doch eigentlich eine ganz spannende Geschichte, auch angesichts sozusagen unserer heutigen Zeit.
Ja.
So Staat unterhalb des Staates zu bauen, also eine Parallelstruktur, ne? Die es ja in dieser Peaky Blinders-Serie ganz exzessiv gibt. Also dass Thomas Shelby gleichzeitig derjenige ist, bei dem man sich Geld leihen kann, wenn die Mutter bestattet werden muss und man nichts hat, der einem aus der Patsche hilft, bei dem man aber auch weiß, dass der einen jede Sekunde erschießen wird, wenn es schlecht läuft. Und das ist eine Sache, die sich auch im Film wieder, finde ich, ganz stark wiederfindet. Und er ist ja eigentlich in seinem Viertel, in das er wiederkehrt, um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, er wird ja als König bezeichnet, als Zigeunerkönig.
Ja, es ist ja, wie es wird ja zum Beispiel in Der Pate 2 so dargestellt, dass in diesem Zeitraum, diesem frühen 20. Jahrhundert, gerade in diesen angloamerikanischen Staaten, also Amerika bei Der Pate und hier eben England beziehungsweise United Kingdom, dass der Staat dann natürlich schwach ist. Ja. Insofern, dass der natürlich nach Industrialisierung und allem eigentlich einen Scheiß auf die einfachen Arbeiter und Arbeiterinnen da gibt. Stattdessen halt einfach die als gut sieht, um zu produzieren. Und in dieses Vakuum stoßen dann eben so Leute wie der Pate oder eben Thomas Shelby, die einerseits dieses Kapital verwalten, das heißt da natürlich auch ihren Nutzen draus ziehen und andererseits das auch irgendwie Sicherheit garantieren gegen Angriffe von außen und aber auch in der Lage sind, den Staat, der sich ja vorher nicht sonderlich dafür interessiert hatte, bei sich zu halten. Also schon in der ersten Staffel ist es ja schon so, dass Thomas Shelby eigentlich die halbe Polizei gekauft hat und deswegen auch immer Bescheid weiß.
Aber es ist ja schon spannend, dass der Film jetzt ihn als, ich glaube, Rombaro oder Rombaro wird er da bezeichnet, also als der Zigeunerkönig oder der König aller Gypsies. Und dann gibt es ja diese sehr ikonische Szene im Film, wo er auf dem schwarzen Pferd, dem großen schwarzen Pferd, komplett verdreckt durch den Kampf praktisch wieder in sein altes Viertel reinreitet. Das rekurriert ja auf, ich glaube, mindestens eine Szene in der Serie.
Das ist, glaube ich, auch die erste Szene aus der ersten Staffel, der ersten Folge.
Ja,
hier mit dem Pferd rein, wo es ja auch um Zigeunermagie geht.
Genau. Ja, aber damals ja als Betrug.
Ja.
Ne, fürs Glücksspiel.
Man weiß es ja nicht. Vielleicht war es ja kein Betrug.
Ja, jedenfalls reitet er da ein und die Leute stehen ja da, als würde Jesus auf dem Pferde auferstanden sein. Also die halten ja die Hände hoch, selbst die Kinder, die ja praktisch Thomas Shelby gar nicht mehr kennen können. Also man sieht da irgendwie so 4-5-jährige Kinder, haben so offene Augen und aufstehende Münder und die Leute halten praktisch so die Hände hoch und wollen von ihm berührt werden.
Ja.
So. Und das ist, da weiß ich nicht, ob das eine der starken Szenen des Films ist, auf jeden Fall eine ikonische Szene des Films, dass er, ja, die Rückkehr des Königs, muss man eigentlich sagen. Und es geht ja dann in diesem Wettstreit mit seinem Sohn eben genau um das, ne, wird Thomas Shelby durch seinen Sohn abgelöst. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt so sonderlich viel reininterpretieren muss oder ob das einfach eine ganz flache Erzählung, ja, der Regie gewissermaßen ist. Aber ist ein ganz interessantes Symbol eigentlich, das damit reinzubringen, finde ich. Das hat ja schon fast was Religiöses, muss man sagen.
Ja, sicherlich.
Und lass uns aber mal noch auf den Sohn zu sprechen kommen, auf Duke. Spielt lustigerweise in unserer Podcast-Episode bisher keine so große Rolle.
Ja.
Wie fandest du den denn, den Schauspieler als tja, gewissermaßen Nachfolger, Erbe, nicht nur von Cillian Murphy, sondern auch von Thomas Shelby? Bisschen blass, oder?
Eigentlich nicht. Ich mag den.
Ja?
Der hat ja schon mal mit Cillian Murphy in einem Film mitgespielt, nämlich Dunkirk von Christopher Nolan. Da noch als kleiner Junge tatsächlich. Und Cillian Murphy hat einen traumatisierten Soldaten gespielt.
Was eine Überraschung, ja.
Ja, ist sehr vielfältig, dieser Charakter. Nö, ich finde den, ich fand's okay. Ich, wie gesagt, ich mag den Typen so. Es ist, wie gesagt, halt, es ist kein tiefer Film. Es ist jetzt keiner, der mich jetzt stundenlang beschäftigen wird. Es ist halt da. Ja. Und ich habe mich nicht gelangweilt in diesem Film. Mhm. Das gehört dazu. Ich finde, dass er die Serie ordentlich abgeschlossen hat und deswegen gibt es da eigentlich nichts zu meckern.
Also du findest auch nicht, dass der Charakter sozusagen als Nachfolger des doch sehr ikonischen Thomas Shelby, der ja auch Einklang wieder in die Popkultur gefunden hat, es gibt auf Instagram irgendwelche Shops, die den Peaky Blinders-Style verkaufen.
Wie willst du es denn machen bei einer Serie, die, weiß ich nicht, über 20, über 10 Jahre läuft, dass innerhalb von 1,5 Stunden Film durch einen neuen Charakter zu ersetzen. Das geht einfach nicht.
Das kannst du gar nicht. Du hättest, wenn dann, einen Charakter nehmen müssen, der selber als Schauspieler aus meiner Sicht, also wenn man das hätte machen wollen, schon so etabliert ist, dass der einem halt mehr im Gedächtnis bleibt.
Ach, weiß ich nicht.
Nee?
Also ich glaube, dass diese Serienabschlüsse, ich habe es am Anfang kurz angedeutet, immer das Problem haben.
Ja.
Denn das ist das ja, was man im Englischen so schön die Closure nennt. Das ist ja das, was die Serien oft kaputt macht.
Ja.
Also das ein rundes Ende, das alles auflöst und sozusagen harmonisches Ende bietet, dass das einfach nicht funktioniert für die Leute. Weil entweder löst du halt Handlungsstrukturen, die, Jahre von Staffeln groß aufgebaut wurden mit irgendeinem Fingerschnipsen aus, der komplett unbefriedigend ist. So war das ja bei How I Met Your Mother, dass sozusagen dann die Mutter dann plötzlich, um die es immer ging, aber die nur angedeutet wurde, dass die dann plötzlich in der letzten Staffel auftaucht und dann wieder zu sterben. Was einfach komplett hirnrissig ist. Und bei Lost ist es ja genauso gewesen. Das heißt, du hast so eine unfassbar große Erwartungshaltung, was jetzt hinter diesen ganzen Mysterien steckt und sowas. Und die ganze Zeit wird darum gerätselt, was es sein könnte. Aber du kannst das nicht auflösen, weil der Sinn, die Serie deswegen anzuschauen, damit verflogen ist.
Naja, es ist ja auch so, und das ist ein bekanntes Muster, dass Menschen sich ja in liebgewonnenen Serien heimisch fühlen wollen.
Ja.
Also es ist zum Beispiel ganz interessant, das gibt es tatsächlich Forschung zu, warum schalten Leute immer wieder How I Met Your Mother, Two and a Half Men abends auf dem Sofa an, obwohl sie jede Folge auswendig kennen, weil das tatsächlich psychologisch so einen Beruhigungseffekt hat. Man kennt die Serie, man kennt die Episode, man kennt die Folge, man kann sich dazu entspannen, das ist ein Abschluss des Tages für die Leute geworden, die haben den ganzen Tag gearbeitet, die Kinder ins Bett gebracht und das ist irgendwie so, wie für Kinder, die immer wieder das gleiche Hörspiel hören wollen, ist es so ein Gewöhnungseffekt, dass man sagt, das beruhigt mich irgendwie, und sowas jetzt abzuschließen, und das hast du richtig auf den Punkt gebracht, ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil man könnte natürlich aus einer künstlerischen Perspektive sagen, man macht einen vollkommenen Bruch. Es taucht zum Beispiel fast niemand mehr auf, der in der Serie mitgespielt hat. Man macht was ganz Neues oder man produziert vielleicht sogar so eine Art Cliffhanger, mit dem die Leute dann auch wieder unzufrieden sind.
Und ja, das berühmte Beispiel dafür ist ja das Serienfinale von Sopranos.
Ja.
Du wirst die Serie wahrscheinlich nicht mehr anschauen, nehme ich an, deswegen werde ich dir jetzt spoilern, die ja damit endet, dass der Bildschirm einfach schwarz wird.
Aha.
Und es wird nichts erklärt. Es wird nichts erzählt. Es wird nicht erklärt, wie der Kampf mit New York ausgeht. Es wird nicht erklärt, ob das jetzt gerade ein Attentat war.
Aber dir müsste das doch gefallen haben.
Ich fand das super.
Weil du ein Künstlertyp bist.
Ja, über sowas redet man halt immer noch.
Ja, ich glaube, dass sowas löst vermutlich bei dem ein oder anderen Bürger den Impuls aus, den Fernseher kaputt zu schlagen.
Tatsächlich haben auch damals sehr, sehr viele Leute wohl bei der Filmanstalt angerufen und gefragt, ob ihr Fernseher kaputt ist, weil es einfach schwarz wurde, bevor der Abfall gelaufen ist.
Aber das ist ich glaube, wir können da halt nicht von uns ausgehen.
Nee, es geht auch beides. Also nicht beides gleichzeitig, aber wenn man halt sowas macht wie jetzt The Immortal Man, dass man wirklich das auserzählt, was passiert mit den Charakteren. Jeder hat sozusagen seine Endgeschichte und es wird dann das Zepter weitergereicht und sowas. Das ist auch in Ordnung.
Findest du?
Es ist in Ordnung, ja. Es ist
halt künstlerisch, vorsichtig gesagt, nicht besonders anspruchsvoll.
War auch die Serie nie.
Genau, und es passt eigentlich wie Arsch auf Eimer, ne?
Ja.
Und deswegen haben ja auch viele Kritiker in Anführungszeichen gesagt, das ist kein eigenständiger Film, sondern es ist eigentlich eine lange Episode. Lustigerweise gehen die Episoden ja, glaube ich, auch fast 50 Minuten teilweise.
Ja.
Und der Film ist gar nicht so viel länger.
Ja.
Das ist eigentlich praktisch eine doppelte Peaky Blinders-Episode. Und passt eigentlich dementsprechend vom ganzen Aufbau auch ganz gut in diese Serie rein.
Ja.
Die Kritiken waren ja insgesamt relativ gemischt, weil man gesagt hat, es ist halt ein extremer Fanservice. Also wenn du die Serie gemocht hast, und damit hast du eigentlich den Podcast, Volker, schon zu Beginn abgeschlossen, wenn du die Serie gemocht hast, wenn du den Stil von Peaky Blinders gemocht hast, diese Ästhetik, diese Kameraeinstellung, die Musik, dann hat dir der Film, glaube ich, gewissermaßen ein bisschen was gegeben. Dass du sagst, jo, ich bin damit zufrieden, ist kein Meisterwerk der Filmgeschichte, aber ist halt ein Abschluss einer Serie. Wenn du damit A, nichts anfangen konntest oder wenn du B, auch vielleicht die Serie nur sporadisch geschaut hast, dann glaube ich, wirst du mit dem Film schon deine Probleme haben. Ja. Denn er setzt schon auch voraus, dass du diesen ganzen Vibe kennst. Ich meine,
ja, dass du den auch magst. Also das, der, ja, das ist halt sinnlos, wenn wir jetzt so einen Typen anschauen wie Thomas Shelby, der dann nach Small Heath zurückreitet auf dem Pferd, was eine Anspielung auf die erste Staffel ist, und die Leute ihn dann wie einen Heiligen begrüßen und denkst dir, wer ist der Typ? Ich kenne ihn seit 20 Minuten.
Ne? Genau, und auch eine ganz prägnante Szene ist, wo er sich dann entschließt, wieder nach Small Heath zurückzukehren, tauscht er ja seine Kleidung.
Ja.
Und das ist diese klassische Peaky Blinders Klamottengeschichte, dass er dann zu seinem Schrank geht, den wieder öffnet und die Kleidung, die da sozusagen symbolisch seit seinem Rückzug ins Landhaus sozusagen hängt und unbenutzt scheint, dass er die wieder überstreift. Natürlich die berühmte Mütze, die diesmal ohne ihre Rasierklingen auskommt, die es ja in der Serie gibt. Aber eben die Schiebermütze, der klassische Mantel, der Dreiteiler,
die Krawattennadel.
Die Rückkehr ins Garrison natürlich. Das ist ja, glaube ich, eine der ikonischsten Szenen des Films, wo er da von diesen, es müssten britische Soldaten sein, ne?
Genau, ja.
Belappt wird und dann in die Luft jagt und so. Das ist natürlich typisch Peaky Blinders, so dass dann einer plötzlich hinter der Bar rausgerannt kommt und sagt: Oh Gott, es ist Thomas Shelby. Wenn man sowas natürlich peinlich und überzogen findet und so ein bisschen zu sehr Hollywood, dann wird man natürlich an sowas keinen Gefallen finden.
Ja.
Das ist so. Aber Volker, was bleibt von der Serie und auch von dem Film? Ist es was, was man empfehlen kann? Ist das was dir Freude bereitet hat? Als jemand, der auch ja vielleicht ein bisschen die komplizierteren Filme, Bücher und Musik mag?
Das ist auch in Ordnung, sowas mal reinzuziehen, weil man sich ja auch nicht immer nur mit so Sachen wie letztens Parthenope oder sowas, das kannst du natürlich nicht in Dauerschleife ranziehen, und es hat ja nicht den Effekt, den man bei solchen Serienabends verspürt, dass man einfach runterkommen will und auch mal, oh, ein bekanntes Gesicht, das ist aber schön,
ja,
sehen will. Und das ist halt das, was Peaky Blinders halt immer gemacht hatte, und deswegen ist halt ja auch dieser Abschluss so gut, aber ich würde den Film jetzt nicht schauen, wenn ich die Serie nicht geschaut habe.
Also auf Deutsch, Peaky Blinders ist Unterhaltung.
Ja.
Und zwar eine Unterhaltung, die man sich guten Gewissens gönnen kann, ohne jetzt an alles den Riesenmaßstab anzulegen. Filmisch, musikalisch, wobei musikalisch glaube ich ganz gut, filmisch auch nicht schlecht, aber
echt, ich fand es diesmal musikalisch nicht so gut. Ich kannte nicht so viele Sachen. Ich kannte, glaube ich, nur dieses eine, was ja die Titelmelodie ist, nur in einer langsamen Version von Nick Cave.
The Red Right Hand.
Ja, und sonst kannte ich nicht. Das war die Stärke von den späteren Staffeln, dass da ja auch Black Sabbath und sowas vorkam, und das war diesmal nicht so. Das ist ja schade.
Ja, aber ich glaube, also rein technisch gesehen ist das auch keine schlechte Geschichte. Es gibt halt einen Peaky Blinders Stil, wie was gefilmt wird, wie bestimmte Szenen eingestellt sind. Das ist auch so ein bisschen so, wie Simon Cowbert manchmal Höcke filmt. So dieses mystisch-bombastische so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber du weißt.
Es ist stilisiert einfach. Es ist jetzt also nichts gegen Simon Cowbert, aber er würde jetzt nicht auf die Idee kommen, man könnte mit einer wackelnden Kamera oder am besten noch mit einem Handy den Höcke von unten filmen, so als würden den seine Fans gerade abfilmen, sondern es ist dann halt schon: Wir bauen jetzt eine Kamera hier aufs Gleis auf und dann fahren wir 360 Grad um den rum in Slow-Mo und mit cooler Musik außenrum. Es ist halt so.
Ja, und so muss man, glaube ich, diese ganze Serie und eben auch diesen Film The Immortal Man einfach begreifen. Bei manchen Szenen muss man vielleicht schmunzeln und denkt sich, wow, hier haben sie dick aufgetragen. Wow, das ist jetzt schon ganz schön bombastisch. Und na klar ist Thomas Shelby immer der in Anführungszeichen unverwundbare Mann, der wieder auftaucht und den man nicht runterkriegt und so. Aber man muss auch mal sagen, warum nicht, ne? Und das ist auch, glaube ich, das, was du ja zum Ausdruck bringen wolltest. Warum nicht? Also warum muss immer alles kompliziert 3D-Schach um fünf Ecken gedacht sein, auch in der Rechten. Sowas ist legitim, sowas ist Unterhaltung und sowas ist vielleicht am Ende eine Sache, wo man einfach auch sagen kann, das habe ich mir gerne angeschaut, ohne in die Dinge jetzt immer so viel reininterpretieren und überlegen zu müssen.
Ja.
Und deswegen ist, glaube ich, The Immortal Man eine Empfehlung für alle, die auch die Serie schon mochten. Aber, Volker, und das vielleicht zum Abschluss, aber es gab ja auch von denen, die die Serie mochten, durchaus Kritik an diesem Ende. Und tja, habe ich mich jetzt nicht ausführlich mit auseinandergesetzt, aber es gab wohl anscheinend andere Erwartungen an das, ich sag mal, Serienfinale.
Okay.
Und ich bin eigentlich der Meinung, wir haben genau das bekommen, ja, was man von Peaky Blinders eigentlich erwarten kann, oder?
Das Problem ist natürlich, wenn du auf sowas abstellst, entweder unterläufst du die Erwartungshaltung und machst es der einen Hälfte nicht recht, oder du machst genau das, was erwartet ist. Also das, was mit, wo steuert die Serie mit Thomas Shelby seit 6 Staffeln hin?
Ja.
Es gibt halt irgendwo einen logischen Endpunkt und du kannst nicht daran vorbei. Irgendwas muss halt damit passieren und wer was anderes erwartet, der, ja.
Ist ein Idiot.
Hätte auch passieren können, aber ich glaube, nach den ersten 10 Minuten von dem Film ist relativ schnell klar, wo es halt hingeht, dass es halt ja. Fanservice ist. So.
Und ich glaube, dass man aber trotzdem sagen kann, auch als ich sag mal, Filmfan oder Serienfan, dass es schon einige schöne, ikonische Filmaufnahmen auch gibt. Gerade die Szenen auf diesem Landgut, gerade die Szenen, wo sie mit den Booten durch diesen Kanal fahren, der so wie so eine Zugbrücke aussieht und wo sie dann so ganz oberhalb sind, diese Szenen auch, wo sie in diesen Zigeunerwegen dann verbrannt werden, also ihre letzte Ruhe finden, die sind schon ein bisschen bombastisch, aber filmisch auch irgendwie angenehm. Ist nichts, was einen stören würde.
Ja.
Ja, in diesem Sinne, lieber Volker, The Immortal Man, Peaky Blinders, von uns eine, tja, kann man sagen, Empfehlung mit Einschränkung. Wer also die Serie mochte, wer diesen Stil mag, der mag sich auch den Film anschauen.
Ja.
Ich darf noch mal darauf hinweisen, ich habe es schon 30 Mal getan, aber wer diese Episode hört und vielleicht noch mal auch ein bisschen was mehr Politisches zu der ganzen Geschichte hören möchte, kann bei uns im Archiv entweder auf podcast.jungeuropa.de, aber auch bei Spotify, Apple und so weiter mal im Archiv suchen. Oswald Mosley und die Peaky Blinders findet man dort relativ einfach. Sendung 53, da haben wir uns auch mit den politischen Charakteren beschäftigt, die in der Serie vorkommen, Diana Mitford, Oswald Mosley und so weiter, haben das alles ein bisschen, ja, ich sag mal, politischer besprochen. Und in diesem Sinne, Volker, mach's gut und bis bald.
Bis dann.